Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Walter Furst, Sie haben eine viertägige Reise durch das Palästinensergebiet hinter sich, eine Station Jerusalem, eine Station Westbank und dann in Gaza. Und man hat von Ihnen gehört, die Eindrücke, die Sie mitgebracht haben, seien schlimmer, als Sie erwartet haben. Was heisst denn das?
Der Eindruck bezieht sich in erster Linie auf Gaza, was die humanitäre Situation betrifft, was den Gesundheitszustand, was Schulwesen, was die Wirtschaftsblockade, die Zugangsblockade für Auswirkungen hat. In der Westbank ist es in erster Linie darum gegangen, als zu sehen, was jetzt die Wirkungen sind von dieser Fragmentierung vom ganzen Gebiet durch neue Siedlungen, aber auch durch die Mauer und durch die erschwerte Mobilität. Und schließlich ist es mir auch noch darum gegangen, Schweiz, von der Schweiz finanzierte Institutionen wie das Baby Hospital, das Kinderspital in Bethlehem zu besuchen, wo auch von grosser Sorge geprägt ist bezüglich Kapazitäten. Und in Jerusalem haben wir jetzt eine von den ersten grösseren Schulen mitgeholfen, aufzubauen, wo jüdisch und arabische Kinder in die Schule gehen und wo sie in beiden Sprachen unterrichtet werden.
In 4 Tagen ein relativ dickes Programm. Sie waren ungefähr einen Tag in Gaza gewesen, habe ich das richtig verstanden?
Jawohl.
Und wie bewegt man sich dann dort als diplomatischer Besucher?
Ja, ob diplomatischen oder nicht diplomatischen Besucher, man sieht ja das den Leuten nicht an. Es gibt einfach die gleichen Prozedere für alle. Und es war nicht das erste Mal in meinem Leben, dass man Stunden gebraucht hat, bis man so durch Kontrolle durchgegangen ist. Aber ich muss auch sagen, dass natürlich gerade da, wo wir wollen, gewisse Raketen aus Gaza rausgeschossen worden sind und dann verzögert sich alles sehr. Und da gibt es mehrfache Kontrollen. Kontrollen von den Ausweisen, von den Personen, von dem, was man mitbringt. Und die gleichen Prozedere sind eigentlich auch wieder beim Zurückgehen mit limitierten Besuchszeiten. Also über das Wochenende kann man ja gar nicht über. Und rund 2,5 Stunden für 500 Meter zu laufen oder zu fahren, das ist schon relativ lang. 2-mal im Tag.
Und der Gazastreifen selber, der ist aber irgendetwas um die 50 Kilometer lang, zum Teil 10 oder gut 15 Kilometer breit, wie die sich dort hineinbewegen. Man hört, da gibt es Schiessereien, allerdings seit einiger Zeit ist es dunkel, sind sie ruhiger. Ist das, wie ist denn das dort, sich dort hineinbewegen?
Ja, wir sind mit Fahrzeugen unterwegs gewesen.
Also und irgendwie gepanzert oder irgendetwas? Oder?
Es gibt so Fahrzeuge, die gewisse minimale Schutzeinrichtungen haben. Aber man muss sich nicht vorstellen, dass jetzt ja jeder Mac einer steht, der jetzt quasi auf jeden, der sich bewegt, quasi will losgehen. Also nein, es sind mehr Sachen gegenüber meinem letzten Besuch, der allerdings schon um einige Jahre zurückliegt in Gaza, fast 10 Jahre. Ich war 4-mal jetzt in der Region gewesen, die letzten 14 Jahre, 3-mal in Gaza. Es sind 3 Sachen, die einem sofort ins Auge stechen oder gestochen sind. Erstens, viel weniger Leute auf der Strasse. Das Zweite ist, wenn man Gesichter, die Augen sieht von den Leuten, sehr viel weniger Energie, also keine Aufbruchsstimmung mehr, erklärtermaßen natürlich unter der gegenwärtigen Situation. Und dann sieht man einfach etwa 20 Mal mehr Esel auf der Strasse mit den kleinen Wägen, weil ja kein Treibstoff oder zu wenig Versorgung um ist. Aber wenn man dann in die Schulzimmer geht und Kinder sieht und im Laufe der Jahre tut man sich so eine Raster aneignen, wenn man etwa sieht, wenn ein Kind fehlernährt oder gegebenenfalls unterernährt ist. Und das ist schon erschreckend. Also bei den jungen Primarschülern unterer Klasse würde ich meinen, es ist mindestens ein Fünftel bis ein Viertel fehlernährt.
Auf die konkreten Eindrücke, die Sie mitgebracht haben, Walter Fust, wird ich gerade noch kommen. Zuerst noch, haben Sie dort Kontakt mit Behörden gehabt oder haben Sie den, vor allem auch Kontakt in Schulen, ganz gewöhnliche Leute, so getroffen, Läden gesehen, was es dort alle was also zu kaufen gibt?
Das erste Ziel war einmal, dass ich mir ein Bild über die humanitäre Situation mache.
Und das also kommt man auf der Straße über, oder?
Und, so. Und in die Spitäler, ja, und in die Schulen, in die Läden, mit den Leuten in Kontakt gekommen. Mit Journalisten, die sich vor Ort gut auskennen, in Kontakt gehen. Auch Mitglieder von der unteren Schicht von Behörden dabei gehabt. Aber zu den Gesprächen auf höherer politischer Ebene hat es dann nicht mehr gelangt, weil wir die Mitteilung bekommen, wir müssen spätestens um 4 Uhr wieder zurück über die Grenzen. Und so kann man natürlich auch den Tag ein bisschen zusammenstauchen.
Jetzt haben Sie gesagt, Kind in irgendeinem Viertel oder vielleicht sogar Name irgendwie im Mangel oder unterernährt, denken wir zuerst an die Bilder aus Afrika mit Kind, mit dicken Bäuchen, das ist ja wahrscheinlich nicht, was sieht man denn dort?
Nein, aber man sieht natürlich die Mattheit nicht nur in den Augen, sondern auch in den Bewegungen, in der Art und Weise, wie sie sich kennen. Sie können nicht genährt am Morgen in die Schule, mehr als die Hälfte für die langen offenbar nebst etwas zu trinken nicht mehr. Man hat die klassische Schulernährungsprogramme noch nicht wieder eingeführt. Das wird eine Massnahme sein, wo man jetzt nicht drum herumkommt. Aber wenn man mit den Eltern, mit den Lehrern redet, dann können natürlich alle diese Probleme dann auch zum Vorschein. Was vor allem schlimm ist für die Lehrer, ist, man lässt auch kein Papier mehr rein in den Gazastreifen. Und zwar tut man das begründet, das sei ein sogenanntes Dual-Use-Good, also das sei ein Produkt, weißes oder farbiges Papier, das auch zu Propagandazwecken könnte missbraucht werden von der Hamas oder von irgendwer. Ergo darf man das nicht mehr reinlassen. Aber die Lehrer haben also können nicht einmal mit Schulheft oder Unterlagen selber fabrizieren. Und das ist natürlich ein gewaltiges Hindernis, umso mehr als das Schulsystem nicht als System zusammengebrochen ist in Gaza, aber der Leistungsausweis von dem System, also das Leistungsvermögen der Schüler, wo jetzt Tests gemacht worden sind, dass praktisch 90% in den ersten 3 Jahren in der Mathematik durchgehen, also das Leistungsniveau nicht erreichen, das sind alles auch Rückschlüsse natürlich über einerseits Zustand von der Lehrer, aber auch Zustand von der Kinder.
Das heisst, es wird in der Schule gegeben, die Kinder kommen, die Lehrer sind nicht dort, aber es bringt nichts. Sie lernen nichts.
Es bringt zu wenig und sie haben zu wenig Mittel. Es ist auch nicht mehr eigentlich der Drive da. Ich würde schon meinen, die Kinder wollen noch. Also, da ist der Wille genommen, aber es sind auch wenig Infrastruktur vorhanden. Die meisten von den 200'000 Kindern zwischen 5 und 10 Jahren, die in die Schule gehen, die müssen in Schichten in die Schule gehen oder von morgen um 7:30 bis am Mittag und dann die zweite Schicht vom Mittag bis am Abend. Und da gibt es auch zu wenig Lehrer und zu wenig gut ausgebildete Lehrer. Aber das ist natürlich auch ein Problem, weil die Behörden in Palästina sich noch nie explizit eingesetzt haben, wirklich eine Erziehungspolitik selber zu entwickeln und auch umzusetzen und durchzuführen, sondern haben sich einfach auf die UNRWA verlassen und das UNO-Flüchtlingshilfswerk, wo ja meistens auch die Lehrer zahlt und die meisten Schulen betreibt, die müssen natürlich da auch die Rückendeckung von der Behörden haben, damit sie das umsetzen können. Ich glaube, es hat jetzt sehr mutige Leute vor Ort von dieser UNRWA. Und die Behörden haben jetzt auch nachgegeben. Sie sehen das Problem, auch die von der Hamas. Man sieht es auch in der Westbank, dass das ein Problem ist. Und auch in Ramallah hat man mir gesagt, das Problem erkannt und man will dem Abhilfe schaffen.
Das wäre dann sicher sehr wichtig. Ich will nochmal darauf zurückkommen, auf die Ernährungssituation. Walter Fust, Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind auch in der Strasse rumgelaufen, Läden. Was hat es denn dort noch in der Auslage? Hat es da überhaupt noch etwas? Oder sind einfach Preise so hoch, dass niemand kaufen kann?
Ja, das Preisniveau hat sich etwa um die letzten 4 Monate, hat man mir gesagt, sei jetzt etwa um 25-30% auf für die Lebensmittel. Und es gibt einfach noch die Früchte, die es vor Ort auch gibt. Und Es hat manchmal ganz unterschiedliche Versorgungslagen. Wenn die Lastwagen nicht mehr aus Gaza raus können, dann bleiben die Früchte dort. Das hat auf einer Seite sein Gute, aber es bringt natürlich dann kein Einkommen. Und dann bringt für Saatgut und für weitere Entwicklung dann auch in der Landwirtschaft zu wenig zurück. Es gibt vielleicht jetzt eine Situation, auch in Israel tut man ja in gewissen landwirtschaftlichen Produktionskreisen alle 7 Jahre einen Teil vom bebaubaren Land stilllassen, nach dem alten Prinzip. 7 Jahre produzieren und nachher brach liegen lassen und dann wieder weiter. Und mir hat man gesagt auf Israel, sie seien dringend auf Lieferungen aus Gaza angewiesen. Und in Gaza ist man natürlich dringend auf Finanzmittel, um auch andere Sachen können zu kaufen, wenn sie dann noch rein können, angewiesen. Das Problem ist heute, was toleriert wird, was reingelassen wird und was nicht toleriert wird. Aber der Handel, der ist zusammengebrochen. Rund 4'000 Kleinfirmen sind zusammengefallen, also existieren nicht mehr oder sind bankrott gegangen. Und das sind gewaltige ökonomische Verluste. Die mentale Gesundheit, mir hat man gesagt, dass die gefördertste Gruppe für Selbstmord sind Familienväter, die sich nicht mehr getrauen, der Familie öffentlich müssen zu erklären, dass sie nichts mehr können beitragen zum Haushalt, also zur Ernährung der Kinder. Und wenn man die stolze Tradition in der Region sich vor Augen hält, dass Familienväter halt dafür verantwortlich sind, dass Familie zu ernähren. Und sie sich eingestehen, dass sie hilflos sind, dass sie nichts mehr machen können, dann ist das ein gewaltiger Gesichtsverlust.
Können dann irgendwelche Hilfsäcke noch Lebensmittel anbringen, damit die Ernährung irgendwie halbwegs gesichert wird? Oder haben die auch Schwierigkeiten, die Ware zu bringen?
Nein, wir haben jetzt schon mit der UNO und auch der Kontrollbehörde während gewisse Transporte gebracht. Das muss man mit allen Mitteln versuchen, auch, dass der Zugang gewährt bleibt. Und ich weise ihn immer wieder darauf hin, dass man halt auch die Kontrollbehörden muss einbinden in die Verantwortung und dass man vielleicht auch sogenannte Untersuchungen, Kontrollen macht, bevor Güter geladen werden und dann auch versiegelt eigentlich durch die Grenzen durch können. Aber auch das stößt auf grosse Hindernisse. Wie viel Willkür dabei ist, von welcher Seite, ist manchmal schwierig zu beurteilen.
Gewalt, wo man lange gehört hat, Schiessereien, Mecken und Kämpfe, Machtkämpfe innerhalb von den Palästinenser, zum Teil rein private Abrechnungen von Familien, die irgendwelche fast schon gangsterähnliche Syndikate aufgebaut haben, ist das im Moment eher weg? Oder spürt man das heute noch?
Das ist sicher nicht weg, es ist sicher da, aber es ist nicht so, wie man vielleicht den Eindruck bekommt, dass von lauter Bildern und von lauter schlechten Bildern, also wo sie einander an die Gurgel gehen oder aufeinander schiessen, dass das ständig so ist. Es gibt fast jeden Tag immer wieder Scharmützel, immer wieder Zwischenfälle. Und wie Sie sagen, das sind auch innerpalästinensische und längst nicht nur Sachen an der Grenze. Man hat einfach den Eindruck, dass die Behörde, die eigentlich verantwortlich wäre für Ruhe und Ordnung in dem Gazastreifen, dass die ihre Verantwortung noch recht unterschiedlich wahrnimmt. Und man kommt natürlich dann auch zur Einsicht, eigentlich können ja nur Palästinenser unter sich das Problem lösen. Und ich bin überzeugt, dass das Volk eigentlich bereit ist, das Problem zu lösen. Ich hätte fast den Eindruck, dass heute das Bild anders würde aussehen, wer wem praktisch die Stimme oder wer wem die Unterstützung gibt. Das Volk ist müde, das Volk ist unter Stress, das Volk erleidet sehr vieles und die einen wären richtig Depression. Und kollektive Depression ist etwas vom Schwierigsten, auch Gefährlichsten. Und die anderen werden die Schwelle zur Gewalt halt finden. Was mich sehr betrübt macht, ist, dass offenbar mit Wissen von gewissen Kontrollbehörden im Süden und Norden vom Gazastreifen weder Waffen in den Gazastreifen hineingekommen sind und sehr viel Drogen. Zu was dass das führen könnte, wage ich nur zu spekulieren, aber sicher nicht zu gutem.
Das heisst, Sie schildern eigentlich auch einen psychischen Zerfall vom eingeschlossenen Volk?
Ja, ich habe viel mit den Psychiatern, mit Ärzten geredet und wir haben jetzt auch von der Schweiz aus haben wir ja vor Jahren die Programm lanciert, sogenannte Community Outreach, also dass man spezielle Leute, die ausgebildet sind, können rausgehen in die Gemeinschaft, in die Gemeinden, in die Quartiere und dort, wenn die Leute untereinander sich sind, dass sie miteinander gewisse Sachen können aufarbeiten können oder einander gewisse Sachen können mitteilen können und dass man dann auch schneller sieht, wer am meisten gefördert ist. Es hat natürlich generell auf der Westbank immer noch sehr viele Folteropfer, also Leute, die unter Psychotraumas oder anderen Sachen leiden. Es gibt natürlich auch einen Psychoterror, wo viele Leute jetzt müssen über sich gehen lassen.
Also, aber jemand, der hilft?
Wir haben 4 Organisationen, die jetzt die Beratungen machen und die Hilfe vor Ort versucht zu machen. Und das ist interessant, all die Organisationen haben mir gesagt, dass eigentlich Zusammenarbeit mit Psychiatern in Israel zum Beispiel sehr gut, telefonisch Konsultationen, Austausch auch zwischen den Universitäten sehr gut funktioniert. Und das sind doch wieder Zeichen, dass eigentlich die Leute unter sich eben viel längerfristig, viel intensiver, viel stärker das Humane im Vordergrund stellen, als vielleicht Militärs, Politik oder Kontrollinstanz, die einfach immer nur sehr kurzfristige vor sich sehen, was am Tag X und Y passiert oder nicht passiert oder warum man jetzt am Tag X 2 Stunden Strom abstellt und warum man jetzt seit 5 Wochen praktisch nur noch 5 Lastwagen durchlässt. Das alles hat keine Logik und keine Nachvollziehbarkeit.
Ich will nochmal etwas aufnehmen, was Sie gesagt haben, Walter Fust. Sie haben, wenn ich es recht gehört habe, gesagt, Sie haben den Eindruck, dass die Leute, die einfache Bevölkerung, auch eine Änderung will und auch in der Lage sind, etwas zu machen. Wie soll denn das gehen? Ich meine, Wahlen sind da keine, Gewalt ist rum, die Regierung ist schon die Hamas, die dort ist. Beherrscht das Ganze, dass die Leute aufstehen und sagen, wir wollen etwas anderes auch intern? Wie kann das passieren?
Ja, zurzeit mit der Zerstrittenheit unter den Palästinensern, dass sie eine de facto Regierung in Gaza haben und eine Übergangsregierung in der Westbank, ist es in der Tat sehr schwer. Und solange auch die de facto Autoritäten für die innere Sicherheit verantwortlich sind und auch eigentlich das Gewaltmonopol bei sich haben, wird es sicher schwierig sein, eine andere Antwort zu geben als die über Turnen oder über die Unterstützung. Wenn das das nächste Mal wieder Wahlen würde geben, das wissen wir nicht. Aber wir müssen uns natürlich auch, wir sind auch in einem Dilemma international. Oder? Die Schweiz hat von Anfang an gesagt, wir tun nur Staaten anerkennen, nicht Regierungen. Wir wollen die Regierungen messen bei dem, was sie tun und wie sie die Sache machen. Und viele Partner international sind weitergegangen und haben einfach Regierungen nicht anerkannt. Und durch das sind ja die Regierungen auch in eine gewisse Richtung gedrängt worden. Und man hat sie eigentlich nicht bei der Verantwortung, nicht beim Wort und nicht bei der Gouvernanz genommen. Also hat man die Unterstützung, wie man es früher gemacht hat, weitergetragen. Und hat man gesagt, wir messen euch an dem, was ihr tut. Wie wir umgehen mit den Mitteln, wie wir umgehen mit den Instrumenten. Und dann schauen wir weiter, dann bin ich auch überzeugt, wird es dem Volk heute besser gehen. Wahrscheinlich wären wir gesprächsbereiter, auch politisch andere Lösungen zu finden.
Man hat Ihre Äußerung gehört, Sie verstehen eigentlich nicht, was der Umgang von Israel mit dem Gazastreifen genau für einen Sinn soll haben. Die Frage ist die andere, sind denn die Palästinenser im Gazastreifen einfach nur Opfer oder sind die auch Täter, da gehen die auch Raketen raus täglich? Was müssen denn die ändern?
Ja, das sind sie klar beides. Also solange sie selber sich nicht benennt, dass sie nicht mehr Gewalt oder mit Scharmützel, mit selbstgebauten Raketen aus der Region rausschiessen. So lange kann man sie auch nicht quasi auf die Seite stellen, die sagen, sie tragen keine Mitschuld. Also es gibt ganz klar Verantwortungsträger, die die Verantwortung nicht erfüllen auf palästinensischer Seite. Aber das ist vielleicht der kleine Prozentsatz der Leute. Aber das Gros der Leute, die denken hier anders. Und die Frage ist einfach auch, wenn man jetzt das militärische, das Kontroll, das politische Denken, das heute und morgen oder übermorgen auf eine Zeitachse stellt, ja, wo sind die 1,4 Millionen mit der Geburtenrate von über 4%? Wo sind denn die in 5, in 10, in 15 Jahren von heute? Und wir können ja die nicht einfach aushungern und sterben lassen. Dann muss man doch fragen, wo ist denn die Logik, wo ist denn die Vision, wo eigentlich all die Verantwortungsträger sollten entwickeln, auch wenn man Differenzen miteinander hat, damit man sicher nicht das Volk den Preis muss zahlen lassen. Aber scheinbar tut sich halt die Geschichte, wie man sie oft erlebt hat in der Vergangenheit, immer wieder repetieren. Und es ist eigentlich bemühend, dass man aus dem heraus nichts lernt, dass es ja auch verschiedene Formen von Sanktionen, von Sicherheitsmaßnahmen gibt. Aber sicher nicht solche, wo man ein ganzes Volk muss in die Knie zwingen, dass man eigentlich eine Generation von jungen Leuten riskiert zu verlieren. Und das sind sicher nicht die, die dann in Zukunft Perspektiven als Hoffnungsträger für Lösungen dastehen, sondern das sind dann eher Leute, die schneller ins Lager von der Radikalisierung abgedrängt werden.
Man muss ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass Israel und die Palästinenser das miteinander allein nicht schaffen. Da muss vorsichtig irgendjemand etwas machen, auf wen setzen sie.
Ja, wenn man ja jetzt sieht, die Konferenz in Annapolis, und ich habe mit verschiedenen Vertretern von den Autoritäten geredet, auf beiden Seiten und auch von der UNO-Koordination, eigentlich hat niemand eine Vision oder hat niemand eine Vorstellung. Die Frage ist dann, wenn man sich wenigstens bewegen kann in die Richtung von einer Lösung, dann wird das unter Umständen ein Fortschritt sein. Aber irgendwie kann man sich auch der Vorstellung nicht ganz entziehen, dass es offenbar mehrheitliche Kreise heute gibt, die sagen, ja, uns ist das ganz recht, wenn es so bleibt. Auf beiden Seiten. Aber das wiederum kann ja keine Zeitperspektive sein. Und die Frage ist effektiv, wer sind denn die Kräfte? Ist es die USA allein? Ist es das Quartett, wo den Druck auf beide Seiten so kann stärken kann, dass man wirklich gemeinsam muss eine Lösung finden. Ich meinte einfach, es ist humanitär unhaltbar, was die Situation heute ist. Und was immer auch Perspektiven für Lösungen sind, man kann ja nicht ein Haus möblieren, bevor man ein Haus gebaut hat. Also muss man doch einen Mindestschutz in diesem Haus können gewährleisten, nämlich für die, die es am meisten nötig haben. Und ich bin auch überzeugt, dass die Wirtschaft in Israel, und ich habe mit vielen Leuten aus der Privatwirtschaft auch können reden, die wollen Frieden, die wollen Lösungen. Und ich glaube auch, dass es Generationenentwicklungen gibt, wo einfach der Auffassung ist, man muss jetzt vorwärts kommen.
Die Rolle der Schweiz zum Schluss.
Ich glaube, die Schweiz hat eine wichtige Rolle, dass sie im humanitären Völkerrecht immer wieder sagt, was wichtig ist. Und die Schweiz hat ja auch mit anerkannten Juristen, auch im Auswärtigen Departement, immer wieder darauf hingewiesen, was humanitäre Völkerrecht ist, was Menschenrechtssituation ist, was internationale Recht auch im Handelsbereich ist, wegen dem Zugang zu Gaza. Und ich bin auch überzeugt, es wird auch von der Schweiz erwartet, auch im breiten Kreis von Israel, dass man bei diesen Prinzipien bleibt. Denn was man in der Schweiz ja immer wieder sagt, oder was ich mindestens gelernt habe, dass Recht die stärkste Waffe von einem Kleinstaat ist, das gilt bestimmt auch für Partner im Mittleren Osten auf lange Frist.
Walter Fusch, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website. drs.ch